Live in Mixtapes.
She fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer. She fell in love. Shiny, shiny pants and bleached blonde hair. A double kick drum by the river in the summer. She fell in love with the drummer. Another than another. She fell in love.
Du machst ja jetzt relativ viel so Solo-Geschichten. Ich war da bei dir vor einem Monat beim Konzert und ich würde so beschreiben, das sind so Soundteppiche, die eher so Richtung elektronisch gehen und die Schlagzeuge, das Schlagzeug ist sehr organisch.
Also, genau. Ich spüre im Endeffekt eigentlich Songs, kann man sagen. Es sind Instrumentals, aber man kann schon Song dazu sagen. Und das hat natürlich, kommt auf den Song an, das hat teilweise eben diese Electronic-Vibe drinnen, aber einige sind da drinnen, die total oldschool sind, wo einfach nur Orgeln sind und also die haben mit einer Pink Floyd-Nummer mehr zu tun als mit irgendwas anderem.
Die Songs sind aber auch von dir?
Alle, ja.
Alle?
Alle, ja, ja. Das sind einfach Dinge, die, ich habe so wahnsinnig viel Zeug herumliegen, von der ganzen Studioarbeit und weil ich irrsinnig viele Projekte auch gemacht habe, eigene Projekte mit Freunden von mir, mit anderen Leuten. Und da nehme ich mir einfach irgendwelche Dinge her, Songs, die mir gefallen und bearbeite die und verändere die. Und daraus bastel ich mir die Songs, die ich dann solo spiele.
Und die Songs sind so schon geschrieben, dass sie besonderen Raum bieten fürs Schlagzeug, oder?
Nicht wirklich, den mache ich mir dann vielleicht erst später. Mhm. Ich denke mir, das hat irgendwie, das hat was und dann, okay, dann hole ich mir das Arrangement rein, dann gebe ich mir die Stimmen weg. Dann gebe ich mir das weg, dann einfach das Ganze neu aufbauen und dann natürlich die Längen ändern. Weil man braucht eben mehr Zeit, wenn man eine Drumshow macht.
Aber das so in der Form, dass man sagt, ich schreibe mir das Server und mache das dann dort, das ist eigentlich, das machen glaube ich nicht so viel, oder?
Glaube ich nicht, ne?
Weil so diese Kliniks, wo man sagt, der Schlagzeuger zeigt jetzt was her, das hat halt mehr so eine Lehrstunde.
Genau, Charakter. Aber das wollte ich ja bewusst nicht machen. Mhm. Also ich will einfach eigentlich, ich will Konzerte spielen, ich will Musik machen.
Ja.
Ich will, dass die Leute ein musikalisches Erlebnis haben und nicht jetzt einfach zu einer Drumshow gehen. Mhm. Also es geht da überhaupt nicht, es geht da nicht um Technik.
Ja.
Bei dem, was ich da mache.
Was könnte man da spielen, wo man sagt, das ist jetzt gut, dass man einen Eindruck kriegt? Welches Stück?
Welches Stück von der Solo-Show? Ja. Einen guten Eindruck kriegt man, wenn man sie Brothers anhört, zum Beispiel. Brothers. Mhm. Man braucht aber 8 Minuten Zeit, ich sag's gleich.
Dürfen wir nicht, glaube ich, oder?
Das dürfen wir nicht, das sei denn, du teilst
es mit der
Lizenz.
Wieso? Wenn das mein Song ist?
Ja, dann dürfen wir schon. Dann
dürft ihr machen, was ihr wollt, oder?
Das dürfen wir auch was machen, ja.
Ja.
Das dürfen wir noch mit Jeff Porcaro nicht. Da müssen wir auch, also als Erklärung für die Hörer, wir haben eine Lizenz, wir dürfen Musik spielen, die darf aber nicht mehr als 80 Sekunden angespielt werden.
Okay.
Und das heißt,
aber alles, was von mir kommt, könnt ihr spielen, so lange wir wollen.
Okay. Ja. Achtung, vor allem für die mit einer kurzen Attention Span, jetzt kommt ein 8-minütiges Lied. Und das heißt Brothers und das
Brothers.
Da ist alles von dir.
Das habe ich mit einem Freund geschrieben vor langer Zeit. Und ein bisschen eben umgeändert, adaptiert dafür und finde, das transportiert eigentlich das, was ich da solo mache, eigentlich sehr gut.
Ja, das hast du auch gespielt bei dieser
Show? Ja, das habe ich da, spiele ich immer. Ja. Es gibt einige Songs, die ich austausche, je nachdem, aber es gibt gewisse Grundsongs, die ich immer spiele.
Ja.
Aber ich mache das auch ehrlich gesagt noch nicht so lange, dass ich jetzt in der Situation bin, dass ich sage, Gottes Willen, ich brauche ein neues Programm, die Leute kennen das alle. So ist es nicht.
Du hast jetzt keine kommerziellen Ziele mit dem.
Ehrlich gesagt, das wird gerade kommerziell, weil ich spiele immer mehr und mehr.
Ja.
Und die Konzerte werden größer. Mhm. Also ich habe bis jetzt eigentlich nur in Österreich gespielt.
Mhm.
Was ja super ist, weil Österreich ist nach wie vor ein sehr guter Platz, um an sich zu arbeiten, ohne dass einer hört. Das war ja immer mein Vorteil, wie ich dann nach London gekommen bin, dass ich da wahnsinnig viel gespielt habe, aber keiner das jemals gehört hat. Ne?
Zum Üben, ne, quasi.
Ja, ja, klar. Und bei diesen Solo-Sachen war es jetzt wieder so. Und jetzt spiele ich aber nächstes Jahr schon größere Konzerte, alle eben außerhalb von Österreich. Und das schaut irgendwie, das ist relativ interessant. Aber begonnen habe ich das in der Pandemie, weil da die ganzen Sachen, es war natürlich nichts los, von wegen Touren war sowieso überhaupt kein Thema. Und die ganzen Leute, mit denen man spielen konnte, die haben alle gesagt, ja gut, man muss downscalen irgendwie. Und man kann nicht, man darf ja nur vor so und so viel Leute spielen. Ne? Ich weiß nicht, was da, die Zahlen haben sich ja permanent geändert.
Ja,
da
immer zwei sitzfrei und so
weiter. Genau, das ganze Zeug. Und ich habe mir dann gedacht, naja, wenn das jetzt die einzige Möglichkeit ist, bevor ich jetzt mit wem anderen Musik, die mir vielleicht gar nicht so gut gefällt, vor keine Leute spiele, warum spiele ich dann nicht eigentlich mein eigenes Zeug vor keine Leute?
Geniale Idee.
Und das war eine super Idee.
Aber wie kann man sich die Planung dann vorstellen? Meine, du spielst in einer der größten Bands der Welt, kann man sagen. Mhm. Dann hast du ein Solo-Projekt daneben. Wie kannst du das dann managen, dass du sagst, ich spiele nächstes Jahr, in zwei Jahren spiele ich dann Konzerte, wenn es da wieder Depeche Mode Alben gibt oder Touren vorzubereiten sind?
Ja, das ist relativ easy, weil wenn wir mit Road of Tour gehen, dann ist das immer eine Aktion, die von vorn bis hinten durchgeht. Wir sind jetzt keine Band, die da drei Shows spielt, dann zwei Monate nichts und dann wieder. Entweder wir spielen die Tour oder wir spielen nicht. Und deshalb ist es relativ gut planbar. Das heißt, wenn eine Motor ist, dann weiß ich, ich bin von da bis da einfach nicht da.
Dann machst du einfach an nichts anderes. Klar, geht auch nicht. Ne?
Naja, könnte ich schon. Klar kann ich. Ich kann ja machen, was ich will. Ich könnte auch mit anderen Bands spielen.
Nein, aber während der Tour, da wirst du keine anderen...
Während der Tour ist es schwierig. Da kann man nicht... Da kann ich eigentlich nur einen kleinen Computer mitnehmen und Songs schreiben. Mhm. Oder an Off-Days ein bisschen ins Studio gehen oder so. Aber im Prinzip kann man nicht wahnsinnig viel nebenbei machen. Ja.
Das würde mich sehr interessieren. Depeche Mode werden die meisten kennen. Ein Independent aus England.
Alternative
Band aus England. Diese Anstrengungen, die damit verbunden sind. Also erstens mal, du spielst ja da all in.
Jeden Abend. Komplett.
Machst du da schon gezielt Krafttraining vorher?
Und auch während der Tour.
Und ist da ein Physio auch mit wahrscheinlich?
Ja, natürlich. Also früher nicht, aber jetzt, wo wir alle älter werden, haben wir einen Physio mit. Einen sehr, sehr guten.
Ja, einer oder jeder an?
Nein, einer. einer für, ja. Aber das ist super, weil der kennt ja dann, du hast ja eh immer die Probleme sind ja eh immer die gleichen. Mhm. Ja? Also wenn ein Sänger hat andere Bewegungsprobleme als ein Schlagzeuger.
Ja klar, logisch.
Hat.
Aber ihr wirkt live alle sehr problembefreit. Also
ja, weil wir einen super Physio haben. Und weil wir auch gemeinsam trainieren auf Tour und so. Also, okay, ja. Das machen wir schon auch. Ja. Aber damals, als ich angefangen habe, haben wir natürlich noch keinen Physio mitgehabt. Nein.
Habt ihr immer einen Day off? Ist das so quasi die
Grundprämisse? Das ist jetzt die dritte Tour gewesen, wo das so ist. Das ist eigentlich, weil der Dave das so will. Was aber auch wirklich funktioniert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwo auf Holz klopfen. Seitdem wir das machen, gibt's auch müssen wir nicht canceln wegen Stimmverlust und so.
Ah, okay.
Das ist schon sehr wichtig. Mhm. Da brauchst du eine Regeneration, brauchst du natürlich. Mhm, und mir ist es auch nicht unrecht. Weil du halt auch gewisse Sachen, die dann irgendwie, sag ich, mit der Zeit irgendwann einmal ein Problem werden oder wehtun, das ist es ganz gut, wenn du dann einen Tag frei hast dazwischen. Mhm. Und ich bin halt nicht, ich könnte sagen, ja, ich gehe ein paar Prozent vom Gas runter und aber das so gescheit bin ich leider nicht.
Mhm. Ja, das bist du halt auch nicht, ne? Im
Endeffekt ist entweder ich mache das oder ich mache es nicht. Also es ist,
ja, klar.
Aber ja, gescheit ist es nicht, aber ich kenne es halt auch nicht anders. Mhm. Aber es funktioniert immer noch. Also
und mit diesem Day-Off, also weg vom Körperlichen zum Psychischen sozusagen, ihr macht ja dann immer einen Tag was sehr ein Upper ist sozusagen.
Ja.
Ne? Und am nächsten Tag macht man dann, ist es irgendwie so wenig, Transfer, Hotelzimmer, das ist schon ein ziemliches Auf und Ab, oder?
Ja.
Emotional.
Nein, Auf und Ab, nein, emotional ist es nicht Auf und Ab, aber das ist dann einfach entspannt, weil du einfach weißt, okay, wir spielen heute nicht und die Flüge sind meistens kurz, die sind nie lang, weil wir können nur das fliegen, was die unten mit den Trucks da fahren.
Ja.
Das heißt, du machst einfach, ja, du kommst in die nächste Stadt und das Angenehme ist im Vergleich zu früher, ist, dass wir quasi in der Stadt, in der wir spielen, in der Früh aufwachen und dann auch wieder dort schlafen gehen.
Mhm.
Das war früher ja nicht der Fall, wenn du Back-to-Back spielst, waren da Tage dabei, wo du einfach, du wachst in einer Stadt auf, spielst in der nächsten und manchmal sind wir dann nach der Show sogar noch weiter in die nächste Stadt. Das heißt, du warst dann einen Tag in drei Städten.
Ja, gut, das ist schlecht.
Ja, aber das war früher halt einfach so.
Ja.
Also für alle Leute, die irgendwie hören, dass ein Sänger die Leute begrüßt in der falschen Stadt, bitte ein bisschen Verständnis zeigen. Ja. Die haben einfach ein hartes Schedule.
Wobei die Leute in der falschen Stadt begrüßen. Also ich habe noch nie mit wem gesprochen, der in so einer Dimension mitspielt. Ich gehe sehr gerne auf so große Konzerte, aber manchmal habe ich so Sorge, auch wenn man sagt, man sieht jetzt die Stones. Ich denke mir immer, das ist jetzt so super für mich und ich habe aber immer ein bisschen Angst, dass das für die auf der Bühne Routine ist oder vielleicht manchmal sogar langweilig. Ist das so oder ist das eh nicht so?
Also, mir ist in der Band noch nie auf der Bühne Fahrt worden.
Ja.
Noch nie, sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Ja? Und ich weiß auch, wie das, wie wenn die Touren lang sind, und wir reden da von 1,5 Jahren Touren. Ja? Und mir geht zum Schluss wirklich schon alles auf die Nerven. Ich will keinen Flieger mehr sehen, ich will kein Hotelzimmer sehen, ich will einfach das alles, es geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Die Leute gehen da auf die Nerven, die Fans gehen da auf die Nerven, weil es einfach der Privatsphäre dann auch, irgendwann einmal nervt es einfach. Ja? Das Einzige, was mich nicht nervt, sind die 2 Stunden, die ich spiele.
Das ist immer super.
Das ist immer super. Mhm. Außer du bist krank.
Ja.
Dann ist es Arbeit. Mhm. Ja. Aber sonst im Normalfall ist das immer super.
Und das ist für deine Bandkollegen, hast du das Gefühl auch
so? Das ist bei uns allen so.
Ja.
Ja. Sonst, wir reden über das auch. Wenn wir das nicht hätten, dann gibt es keinen Grund, das zu machen.
Mhm. Und kennst du andere Musiker auf dem Level, was du das Gefühl hast, das ist nicht so? Oder die ja offen sagen, also unter
das
Kollegen,
dass das erwähnen, die, ja. die das selber sagen, ehrlich gesagt, zugeben tut das niemand.
Nein, wir waren auch schon eine Woche auf Deutschland-Tournee und das
ist langsam,
aber die 2 Stunden auf der Bühne waren für mich auch besonders. Aber sogar da kann ich es nachempfinden, nach einer Woche in einer kleinen Band, dass es nervig ist.
Das ist das
gerade vor, das ist
von A nach B zu kommen.
Mit einer großen Band, ja, wie mühsam und ja, klar, logisch. Ja,
ja, also vor allem, weil es so lang ist.
Ja, klar, ja. Der beste Freund geht da irgendwann auf die Nerven. Ne?
Ja, natürlich, ja. Aber wir haben nie, also wir haben ehrlich gesagt nie von der Band her haben wir eigentlich nie Probleme, muss ich echt sagen. Mhm. Also es ging da viel Leute auf die Nerven, aber nie die, mit denen wir spielen.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen.
Ich kann den Spaß auf der Bühne kann ich bei Depeche Mode auf alle Fälle nachvollziehen. Ich habe das dreimal gesehen live, das war dreimal ein Wahnsinn.
Ja, also der Spaß ist da. Der ist da.
Der kommt
das,
wirklich.
Das ist so. Das ist so. Da macht einer was, dann macht der wieder. So soll es eigentlich sein. Mhm.
Ja. Ich habe das immer im Gefühl gehabt bei Depeche Mode Konzerten, dass das wirklich so ist, dass nach wenigen Songs eigentlich das immer so eine Club-Atmosphäre bekommt.
Ja,
ich
weiß nicht,
ob das Open Air in Bratislava ist oder in der Stadthalle.
Ist
das eine Mischung aus Sound und Charisma, das man da hat? Oder wie kannst du dir das erklären?
Es ist definitiv Charisma.
Hm?
Sound natürlich, die Songs, die Musik sowieso. Hm. Und auch, dass der Zür auf der Bühne herumsteht.
Hm.
Ja, da gibt es ja kein Büro, da gibt es keine.
Genau, ja.
Gibt es eigentlich in Wirklichkeit keine Tricks,
mhm.
weil die Akteure quasi das machen, was sie tun.
Ja,
gut, wir haben einen der besten Frontsänger, die es gibt auf der Welt, die das nur kennen, die diese sag ich mal, einer der letzten Oldschool-Bühnen-Erscheinungen.
Erscheinungen,
ja. Würde ich mal sagen.
Was in einem Konzert, vor einem großen Konzert jetzt, da, wie wärmst du dich auf? Was musst du da? Bist du da noch nervös oder machst du deine Paradies?
Nein, ich bin nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Ich bin die letzte halbe Stunde vorher, 30 Minuten, bin ich dann wirklich konzentriert.
Mhm.
was so viel heißt, wie da bin ich einfach.
Ich bin auf Standby.
Einfach konzentriert in meinem Ding und einfach drin. Also habe ich dann keine Lust, mit irgendwem zu reden oder so. Mhm. Also bis zu einer Viertelstunde vorher kann ich schon reden mit wem. Ja. Aber nur, wenn es mich interessiert.
Mhm. Und hast du da ein Set, also ein kleines Miniset?
Ich habe ein kleines, aber nur Pads, Übungspads. Mhm. Kick-Pedal mit einem Dings und ein Pad. Mhm. Also ich spüre eigentlich zum Aufwärmen Stick-Control. Mhm. In Wahrheit.
Immer das Beste.
Und das mache ich meistens so 45 Minuten vor der Show. Ungefähr. Je nach Temperatur. Wenn es heiß ist, weniger. Wenn es kalt ist, mehr natürlich.
Eine Sache ist mir auch bei diesen Solo-Shows aufgefallen, da habe ich mir gedacht, offensichtlich spürst bei Depeche Mode auch genauso, wie es dir taugt. Also das, ich habe da eine sehr große Nähe gesehen zwischen dem, was du machst, wenn du das ganz allein nicht steuern kannst und was bei Depeche Mode spürst. Also
das ist überhaupt kein Unterschied.
Ja.
Naja, das ist der Grund, das ist einer der Gründe, warum ich so wahnsinnig gern in der Band spiele. Weil ab dem Moment, seitdem ich angefangen habe, bis heute, hat mir noch nie irgendwer gesagt, was ich spielen soll. Mhm. Null.
Ah, nicht? Nichts. Spielt es viel ein bisschen
Nein.
anders?
Null, ja. Nein, nix. Nix. Mhm. Solange alle tanzen, ist alles cool. Es gibt keine Diskussion. Das Einzige, was ich schon zweimal gemacht habe, dass wir gebeten haben, ich sage jetzt nicht wer, gebeten haben, kannst du da bitte ein Becken spielen, damit ich weiß, wann mein Einsatz ist.
Ja,
klar. Das macht man halt dann.
Das war ein Gentleman. Das ist ein Freundschaftsdienst quasi. Ja, genau. Das war die einzige musikalische Ansage, die ich jemals in der Band gehört habe. Boah, kannst du da bitte ein Becken spielen, damit ich weiß, wann mein Einsatz ist.
Spielst du jeden Tag genau das Gleiche?
Nein. Ich habe Parts natürlich, die immer gleich sind. Mhm. Also Key Fills, die natürlich dort sein müssen, weil ich die seit 25 Jahren genau dort spiele und das gehört eigentlich mittlerweile zum Live-Arrangement dazu. Mhm. Und die spiele ich immer gleich, aber es gibt nach wie vor, es gibt Parts in der Show, wo ich eigentlich bis heute nicht weiß, was ich da gespielt habe. Es kommt immer darauf an, wo...
Es kommt dann spontan aus dem Moment. Und, okay.
Mhm. Oder ich probiere andere Sachen aus. Mhm. Okay, nein, jetzt spiele ich mal andere Fields.
Hast du dich mal verspült auf einer Bühne, so richtig beim großen Konzert?
Verspült, ja, und dann dreimal wiederholt.
Wiederholt, ja, genau. Ja.
Also war es kein Fehler.
Merkt kein Mensch.
Ja, ja. Mhm. Ja, natürlich, ich habe mich verspült. Aber wenn's nicht einmal die Leute merken, die mit dir auf der Bühne sind, dann ist alles okay.
Dann ist es völlig wurscht.
Aber ich habe mich, klar, für mich selber habe ich mich schon oft verspielt.
Ja.
Aber es hört keiner.
Was sind deine Ziele noch?
Ziele?
Oder hast du Schlagzeuger, wo du sagst, ich hätte gern so gut sein wie dir?
Ja,
die momentan gern, aktiv sind?
Ich würde wirklich schon langsam gerne mal Schlagzeug spielen können.
Ja?
Ich muss es wirklich sagen, ja. Weil einfach, das ist das Schöne an dem Ganzen, dass es nie aufhört.
Okay,
es hört nicht auf.
Ja, aber es ist jetzt sehr kokett. Also ich meine, ich war jetzt auf deiner Solo-Show. Also du spielst schon relativ komplett, wenn ich das so sage.
Es wird schon was. Es wird schon.
Also ich meine, du hast so Jazz-Sachen drauf.
Es schaut gut aus.
Du kannst Pumpe angespielen und
ja,
das spielt sich jede Menge ab, aber also, ich könnte mir eben nicht vorstellen, dass es irgendjemand ist, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne noch erreichen.
Naja, erreichen. Was ist erreichen? Ich meine, fangen wir mal so an. Was ist erreichen? Erreichen ist das Ziel, dass ich vor möglichst vielen, vor vielen Menschen spiele? Okay, das können wir auch hakeln.
Nein, aber ich hätte zum Beispiel Stücke, das sagt, das hätte ich gerne spielen können. Ja? Und das würde ich auch nie kennen.
Bei dem. Das habe ich, das Stücke, die ich gerne die spielen können würde. Das ist interessant. Sagst, das habe ich mir noch
nicht. Das ist mal schwer.
Das, ehrlich gesagt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, von was redest du da? Ist zu schwer?
Nein, ich spiele es jetzt mal. Ich mag zum Beispiel gern Pearl Jam und da gibt es ein Lied, das heißt Given to Fly.
Ja.
Da spielt der Jack Iron Schlagzeug, der früher der erste Schlagzeuger von den Chili Peppers
war.
Und das ist so eine Zerlegung auf die Fields. Ich glaube, du spürst fünfmal kompliziertere Sachen, aber ich kenne das nicht. Ja?
Okay.
Aber das ist vielleicht auch, du hast ja das offenbar als Kind schon alles so irgendwie visualisieren können, was da jetzt passiert, aber ich kann das nicht einmal in mich
übersetzen. Nein, ich höre mir schon oft so Sachen an, eher hauptsächlich ältere Dinge. Mhm. Ja, was weiß ich, irgendwelche Songs, die der Simon Phillips als junger Bub mit dem Jeff Beck eingespielt hat, zum Beispiel, wo ich mir denke, Wahnsinn, das war irre gut, wie der den Take gespielt hat. Ja, und dann ab und zu setze ich mich dann hin und spüre irgendwie so Sachen und spüre auch sowas in der Art. Ja, aber ich spüre nie dann genau das Gleiche, sondern ich spüre es dann auf meine Art. Aber könnte ich stelle mir dann die Frage, könnte ich das Lied in dem Tempo mit der Vibe spielen? Das sind Fragen, die man sich schon stellt.
Und an dem arbeitest du dann machen wir schon, weil du es einfach...
Nein, das spüre ich dann einfach.
Aber weniger,
dass aber ich habe niemanden, der es mit mir spielt.
Aber weniger, dass du sagst, das kann ich jetzt von der Technik her nicht, sondern was sagst, das ist echt ein geiler Groove.
Wenn ich Dinge vom Jeff Porcaro her denke, ich mir das. Okay. Ja, das habe ich 100.000 Mal gespielt, kann ich sicher extrem gut, kann ich super.
Aber du hast dich viel mit
Sound. Und das ist trotzdem jetzt was, wie der das macht, wo ich mir denke, wow, das ist extrem geil.
Ja, aber du dich viel mit Sounds beschäftigen? Ich denke mir, das ist auch so ein
Thema
bei dir, ne, dass du sagst.
Ich habe mich immer viel mit Sound beschäftigt.
Und das hört ja auch nie auf, ne? Das geht ja.
Nein, das hört auch nie auf. Aber Sound und Spieltechnik sind, das wird bei viel Drummern, die viel mit Technik trainieren und so, wird oft der Sound völlig vergessen. Mhm. Ja? Weil nämlich, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, Sound beeinflusst auch deine Spieltechnik. Das heißt, damit ich den Sound habe, den ich gern habe, ja, muss ich meine Hauptkick zum Beispiel relativ tief stimmen. Mhm. Ja, das heißt, je tiefer ich ein Fell stimme, werdet ihr ja wissen, was habe ich dann nicht? Ich habe einfach keinen Rebound. Mhm. Ja?
Ja.
Das heißt, ich kann schwer Double Stroke Rolls, kann ich auf einer höher gestimmten Snare leicht spielen. Mhm. Wenn ich jetzt mein Floor Tom extrem tief stimmen will, dann kann ich diese Double Stroke Dinger auf dem Floor nicht spielen. Dann
bleibt der kleben.
So, genau. Genau, also wenn ich in der Geschwindigkeit jetzt da unten spielen will, dann muss ich das Hand-to-Hand spielen. Mhm. Und deshalb sage ich, dass dann das Sound oder das, wie ich meinen Sound kreiert haben will, meine Technik beeinflusst. Mhm. Weil ich einfach gewisse Dinge technisch mit gewissen Stimmungen nicht spielen kann. Wenn ich mir jetzt stimme wie ein Jazz-Kit und ich traue alles auf, dann bin ich, da bist du schnell.
Da bist du schnell, ja.
Da bist du dann richtig schnell. Aber wenn ich will, dass es richtig geil klingt, so wie ich mir das vorstelle, dann funktionieren gewisse Technik-Dinge, eben gewisse Rudiments, eben auf den tiefer gestimmten Drums nicht.
Da musst du anders spielen quasi.
Da musst du einfach anders spielen, du musst einfach Hand-to-Hand spielen. Mhm. Was ja dann viel schwieriger ist. Deshalb vielleicht bin ich da im Vorteil, weil ich eben als Kind am Anfang nur Hand-to-Hand gespielt habe, weil ich gar nicht gewusst habe, dass man Double-Stroke macht. Aber das eben die Stimmungsweise und der Sound, wie du deinen Sound willst, beeinflusst auch natürlich die Technik, wie du das machst. Mhm. Und das nächste ist, wie die Spielweise beeinflusst wird, ist zum Beispiel, wenn man jetzt vom Sound bei Recordings im Studio ausgeht. Ja? Wenn ich jetzt, und das ist eben, je länger du im Studio spielst, desto mehr weißt du darüber. Wenn du jetzt, du spielst dann, okay, du kennst es sicher, du spielst einen Take, du hast die Hi-Hat offen. Ja? Und weil du dir denkst, das ist gut so, und du machst die Hi-Hat leicht auf, ja? Dann denke ich mir aber von dem her, wie das Ganze dann produziert wird und gemacht wird, am besten würde das klingen, wenn man die Overhead-Mikrofone stark komprimieren würde. Ja? Okay, was passiert, wenn ich die Overhead-Mikrofone dann im Mix stark komprimiere? Die Hi-Hat wird lauter und die Hi-Hat, die offen ist, wird dann noch viel mehr offen.
Und deckt alles zu.
Ne? Und deckt alles zu. Das heißt, wenn ich viel Compression will, dann muss ich vorher beim Aufnehmen schon wissen, dass ich die Hi-Hat weiter zumache. Mhm. So Dinge.
Damit man arbeiten kann.
Damit man damit arbeiten kann. Okay. Und gewisse Fills weiß man dann, wenn man diesen Sound hat, dass gewisse Fills super gut funktionieren und andere nicht funktionieren. Ja? Also ich spiele zwar komplizierte Fills, aber im Endeffekt... wenn ich jetzt in einem Stadion spiele, dann versuche ich schon Fills zu spielen, wo ich weiß, dass die auch transportiert werden können. Ja, in einem Club kannst du anders spielen.
Du spielst bewusst anders quasi im Stadion.
Da spiele ich bewusst anderes Fill oder gar keins.
Und da gibt es Punkte, was du noch dazulernen kannst? Oder das ist was dir weiterhin...
Nein, das war's. Ich weiß das alles. Ja. Manchmal macht mir das Spielen viel zu viel Spaß und ich pfeife drauf. Ja. Ja. Wissen würde es.
auf den Alben spielst du ein paar Mal mit, aber eher wenig.
Ab und zu, ja. Die Alben, das macht eigentlich alles der Martin in Wirklichkeit.
Aber du schreibst bei einigen Liedern mit, also im Durchschnitt zwei, drei, vier
pro Album. Ja, mit Dave schreibe ich immer, ja. Dave und ich sind irgendwie ganz gute Co-Writer. An angel led me when I was blind. I said, take me back, I changed my mind. And now I believe. From the blackest room I was torn. He called my name, a love was born. So I believe. I just had
Da macht ja andere Projekte auch, oder? Nebenbei. Also gibt's da
jetzt momentan nicht, aber ich habe mal ein Soloalbum von ihm produziert und geschrieben mit ihm.
Das Gleis auch, was war das?
Hourglass hat das.
Hourglass, so heißt
es. Ja.
Ja, und ich habe auch gefunden, eine Nummer mit Mark Lanegan.
Ja, mit Mark habe ich eine Nummer gemacht, ja.
Leider auch schon weg,
ne? Ja, ist wahnsinnig schade. Wahnsinnig. Echt. Das war dieses.
Cat People.
Dieses. Genau. These tears can never dry. Jahr war das irgendwie für. Also ich würde nicht sagen, wie genau. Ich glaube, das darf man in einem Podcast gar nicht sagen, was ich über das Jahr denke.
Über 22?
22, ja. Da ist der Marc gestorben, dann ist der Willi gestorben, der Residaritz, und dann ist der Fletsch gestorben.
Das war vor, alles 22,
ja. Ja, das war alles im selben Jahr. Und die haben gerade der Lanegan hätte seinen 60er gehabt vor einer Woche, und die haben ein Tribute-Konzert, sozusagen ein kleines Gemino. Und ich habe auf meiner Insta-Seite ein Lied veröffentlicht, das eigentlich mit der Idee für den Marc geschrieben gewesen wäre.
Und ist das instrumental oder ist
das? Das ist instrumental, da kommt jetzt wird nie ein Gesang drauf kommen. Silent Poem habe ich es genannt. Das soll jetzt keiner mehr singen, und deshalb habe ich es jetzt sehe ich es nicht mehr auf, und jetzt haue ich es raus, und das ist einfach instrumental.
Ja, aber dürfen wir es spielen in sein Gedenken?
Ja, jetzt? Auf jeden Fall. Und eben bewusst einfach nur seine Stimme vorstellen. Ich glaube, das ist besser als das, was die Gedanken gemacht haben. Naja, du kannst den nicht ersetzen.
Nein,
die Kinder, das sind alles super Sänger. Keiner kann so singen, wie der gesungen hat.
Nein.
Geht nicht. Ja. Geht nicht. Ist zwar super, dass man es macht und alles mögliche, aber meiner Meinung nach wird man ihm mehr gerecht, wenn man den Gesang weglässt.
Würde ich mal sagen. Dann ist das ein bisschen ein trauriger Abschluss.
Also, ja.
Aber andererseits.
Ja, weiter geht's.
Sein Geist weilt unter uns.
Weiter geht's, ja sowieso. Thank you. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ein Freund von mir hat das letztens zu mir gesagt, na, mit wem willst du jetzt spielen eigentlich noch? Und er hat gesagt, yeah, to be honest, you know what, they're all dead.
Ja. Auch ohne Namen zu nennen, gibt es irgendwelche Bands, die du extrem magst, wo du auch sagst, der Schlagzeuger ist schlecht?
Ne, Menge.
Menge?
Ja, wahnsinnig, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin nicht größenwahnsinnig, ich kann mich schon einschätzen, wenn ich wo jetzt dann an Gig sehe, wo ich mir denke, der verscheißt es jetzt gerade,
ja,
dann kriege ich einen Zorn. Ja, deshalb kann ich mir ACDC nicht anschauen jetzt.
Du bist nicht zufrieden mit mir?
Nein, nicht einmal irgendwie. Mhm. Okay. Ja, und das ist nur eine Band.
Okay.
Ja, da gibt es, wenn ich wirklich ehrlich sein soll, muss ich sagen, das oft gehe ich extra deshalb nicht zu einem Konzert, weil ich mir denke,
das
ist der Wehtut. Das wo meine Frau schon gesagt hat, wenn das so ist, dann brauche ich bitte, dann gehen wir gar nicht hin. Okay, das ist gut. Aber ich freue mich über jeden, der wahnsinnig gut spielt. Also ich will mich auch freuen. Mhm. Ja, das ist dann enttäuschend, wenn man eben nicht positiv
überrascht wird. Ja.
Deshalb habe ich auch vorher gesagt, ich habe den Taylor zum Beispiel wahnsinnig gern spielen gesehen. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, wo man dann sagt, ja, das ist jetzt irgendwie...
Das könnte anders klingen.
Das ist einfach Themenverfehlung. Einfach Themenverfehlung. Wer hat da jetzt was nicht verstanden?
Interessant. Das musst du uns nachher sagen, wenn wir Outrad haben. Weil wir wollen jetzt nicht on air irgendwelche Leute
dissen. Wenn wir Outrad haben, ja.
Außer dem jetzigen ACDC-Schlag.
Ich sage euch, das dazu stehe ich. Das kann man schon sagen. Alles andere sage ich nachher.
Ja, vielen Dank.
Gut, Christian, danke.
Ja, sonst noch irgendwas?
Ein Tipp für Schlagzeuger. Meiner ist, möglichst früh beginnen, aufrecht zu sitzen.
Mhm.
Da rücken wir zum Tanken.
Du hast vielleicht auch andere Tipps. Ja, das ist gut. Ich hab angefangen zu spielen, da war, weil ich so klein war, war der Drumhocker so hoch wie möglich eingestellt. Und dann bin ich gewachsen. Und das Kit ist größer geworden, ich bin größer geworden, aber ich habe nie den Drumhocker verstellt. Das heißt, ich sitze extrem tief. Mhm. Und das ist gut so. Erstens einmal, ich muss aufrecht sitzen, weil ich sonst, ich kann nicht so spielen, ich muss so spielen. Mhm. Und das Zweite ist das dadurch, dass ich nur einen kleinen Teil vom Hocker verwende, nur weniger als du da jetzt gerade auf dem, bin ich quasi balancemäßig in der Luft mit den Füßen. Das heißt, du bringst aber auch mehr Körpergewicht in die Kicks rein.
Also du legst dich rein.
Das ist wie beim Boxen, wo du ja auch nicht nur da boxst, du boxst ja mit dem ganzen Körper.
Genau,
aus den Beinen. Und genauso ist es dann mit der Bassdrum-Technik.
Und, also das, und das schon, wenn du 2 Stunden spielst, dann spielst du jeden Kick so mit der Power.
Ja. Mhm.
Ja. Was machst du nach dem Konzert als Erster?
Das kommt darauf an, ob ich nach dem Konzert dort bleibe oder ob ich einen sogenannten Runner mache. Runner heißt, du kommst von der Bühne direkt ins Auto und ins Hotel. Okay. Das kommt immer, hängt davon ab.
Schlaft man da schlecht ein nach einem sehr großen Konzert?
Ja.
Immer?
Immer, ja. Also
zu viel Adrenalin.
Du kannst nicht sofort schlafen gehen nachher. Mhm. Das geht einfach nicht. Mhm. Und der ganze Rhythmus ist natürlich auch anders aufgebaut. Ich stehe schon gern zeitig auf, wenn ich zu Hause bin. Aber auf Tour musst du dann schauen, dass du länger schlafst, damit du dann eben, du musst um 21 Uhr, ist Primetime, da musst du funktionieren. Mhm. Ja, und ob du um 12 Uhr mittags müde bist oder nicht, interessiert niemanden.
Ja.
Also das ist dann schon ein sehr geregeltes Leben eigentlich. Setz dich gleich aufrecht hin jetzt.
Ja, das geht mir immer so. Wenn man über das Aufrechtsitzen redet, dann
sitzt es im Messer.
Danke.
Ja.
Also wir haben begonnen mit Animal, dem Muppetier und jetzt...
Also ein Drumpiece gebe ich euch dann auch noch.
Ja, unbedingt.
Ah, das könnt ihr auch noch spielen. Das ist quasi ein Song, der nur aus Drums besteht eigentlich. Das, auch mit Concert haben sie aufgenommen. Das habe ich aufgenommen in L.A. im Village Recorder, dort in dem Raum, wo sie die ganzen Steely Dan Sachen aufgenommen haben.
Da war ja auch Jeff Porcaro bei Steely Dan teilweise, gell?
Genau.
Ja, ja.
Und dort habe ich mal Drum-Pieces aufgenommen, einige.
Das wäre ein genialer Abschluss.
Gib ich euch auch eins mit.
Super. Ja,
vielen Dank, super.
Danke.
Ja,
danke.
Ihr könnt es auch ausspielen.
Okay. Ja, danke, dass wir dich besuchen durften hier.
Ja, gern, super.
Danke.
Sehr nett.
Danke.
Alles klar.
Danke, tschüss.
Ciao.